Damit habe ich das Programm für den heutigen Abend entwickelt. Nach diesem ersten Teil will ich einen zweiten Teil, das wird der längste sein, anschließen, in dem ich so etwas wie einen Vergleich der Prinzipien von der demokratischen Form bürgerlicher Herrschaft mit der faschistischen Form bürgerlicher Herrschaft machen werde. Darunter subsumiert dann als Teil 4, was eigentlich die Faschisten gegen Kapitalismus haben. Die haben was gegen Kapitalismus und die sind auch für das Soziale. Man muss bloß immer klären, was die eigentlich dagegen haben. Die fünfte Frage heißt dann, warum kommt NPD und vergleichbare Organisationen hierzulande in den Kämpfen um die Staatsmacht auf keinen grünen Zweig? Und der letzte Punkt ist dann nochmal die Zusammenfassung unter dem Gesichtspunkt, was an dem politischen Kampf der Antifa falsch ist. So, jetzt fange ich an mit meinem Hauptteil. Ich will mal mit folgendem in Anführungszeichen Rätsel, rhetorischen Rätsel beginnen. Von wem stammt folgender Spruch? Gemeinnutz geht vor Eigennutz. Und von wem stammt denn jener Spruch? Frage nicht, was der Staat für dich, sondern frage, was du für deinen Staat tun kannst. Ich nehme an, dass einige, wenn nicht sogar die meisten, wissen, von wem der eine und von wem der andere Spruch stammt. Der erste Spruch stammt von Hitler, ein Faschist, der hat diesen Spruch sogar auf sein Geld gedruckt. Der andere Spruch stammt von Kennedy, bekanntlich einer Ikone der Demokratie. Ihrem Gehalt nach sind beide Sprüche aber identisch. Und sie sind beide auch ernst gemeint. Ihrem Gehalt nach identisch heißt, denke nicht immer nur an dich, denke an das Gemeinwesen, an das große Ganze, an das Allgemeinwesen. Leiste einen Dienst als Privatmensch am großen Ganzen und bringe auch schon mal Opfer für das große Ganze. Das ist theoretisch gesprochen in beiden Parolen identisch. Die Kritik an der privaten Interessenverfolgung, die Kritik am Privatmaterialismus im Namen des Gemeinnutzes, also im Namen des Gemeinwesens. Beide Systeme verlangen mit diesem Spruch einiges von ihren Bürgern, verlangen ihnen einige Härten ab, und zwar identischerweise. Euer Interesse, heißt es nämlich, übersetzt, habt ihr immer auch mal zurückzustellen. Ihr seid nicht auf der Welt, lebt nicht in dieser Gesellschaft, um euer privates Wohl zu verfolgen. Bildet euch so eine Schwachheit nicht ein. Wir, Demokratie und Faschismus, legen Wert darauf und sorgen dafür, dass unser staatspolitisches Interesse, der Gemeinnutz, vor eurem Eigennutz zur Durchsetzung kommt. Euer Leben, die Verfolgung eurer Interessen, geht ohne Opfer, das heißt ohne mehr oder weniger empfindliche Beeinträchtigung eurer materiellen Anliegen nicht ab. Das ist die Härte des Inhalts dieser Ankündigung. Und beide Systeme machen mit dieser Ankündigung, ich habe es eben schon gesagt, ernst, machen mit diesem Gegensatz zu der Bevölkerung bitter ernst. Dafür gibt es Beispiele genug. Die Demokratie zum Beispiel, der konnte man in den letzten Jahren und Jahrzehnten einiges entnehmen. Die gesamte Agenda 2010 steht dafür. Abbau des alten Sozialstaats, weil zu teuer für den Staat. Stellt euren Eigennutz zurück für den Gemeinnutz. Jahrzehntelanger Abbau von Löhnen, absolut oder relativ ist jetzt eh wurscht, wegen dem Interesse an der Konkurrenzfähigkeit des Standorts. Übrigens auch die Oberen, da werden Steuerbetrüger zur Kasse gebeten, weil Steuereinnahmen sind ja die Grundlage staatlicher Politik. Bei den Faschisten ist das sowieso der Fall. Da muss man gar nicht groß argumentieren. Wenn sie Arbeit als Ehrendienst an der Nation bezeichnen, dann sagen sie, Arbeit ist nicht ein Mittel für euer Einkommen, egal ob es das ist oder nicht, soll dafür gar nicht taugen. Ehrendienst an den Belangen der Nation. Und wenn sie ein Gewerkschaftsverbot erlassen, dann heißt das auch nichts anderes als so etwas wie Organisation zur Verfolgung eurer Privatinteressen. Egal wie schön oder nicht schön die Gewerkschaft das verfolgt hätte, kommt nicht in die Tüte. Diese Parole kommt allerdings nicht aus, ohne dass gleich dazu gesagt wird, ja, die Opfer fürs Gemeinwesen, die sollen schon letztlich irgendetwas mit euch zu tun haben. Das Gemeinwesen heißt die Ankündigung, die man immer dazu lesen kann, das seid doch ihr. Deswegen jede Beeinträchtigung eures Interesses, also die Abstriche an eurem Privatinteresse, letztlich für das Gemeinwesen, letztlich irgendwie schon für euch positiv zu Buche schlagen soll. Demokratisch kennt man diese Argumentationsfigur in der zum Beispiel absurden Konstruktion, Entlassungen würden Arbeitsplätze sichern oder Lohnverzicht würde Wachstum schaffen und aus dem könnten dann Arbeitsplätze, wenn nicht sogar höhere Löhne, bezahlt werden. Also immer die Bebilderung vom erbrachten Opfer für den Gemeinnutz, Bebilderung eines Privatmaterialismus, der letztlich damit dann doch irgendwie bedient werden könnte. Beim Faschismus dasselbe mit einem etwas anderen Schlag. Da wird ziemlich umstandslos der Eigennutz in den Gemeinnutz verlagert. Da findet diese Rückführung auf den Privatmaterialismus nicht statt, aber da gibt es dann auch so Formulierungen wie Ausländer raus, dann stören uns in unserer Volksgemeinschaft, in unserer harmonischen Volksgemeinschaft die Fremden nicht mehr, das ist ja was für euch, oder freiwilliger Arbeitsdienst in der Landwirtschaft unter den Faschisten eingeführt, ja, ist doch ganz klar wegen unserer Versorgung. Vorgestellt wird in diesen Parolen die Gesellschaft als ein letztlich harmonisches Ganzes, das letztlich sich, wo sich letztlich der Gemeinnutz als die Zusammenfassung aller einzelnen privaten Nutzen vorstellt. Allerdings muss man sagen, stellt sich bei dieser Logik dann schon die Frage, warum muss eigentlich von Bürgern Opfer verlangt werden, wenn doch deren privates Interesse, wie die Parole in der zweiten Abteilung behauptet, im Gemeinnutz aufgeht. Wieso soll ihr Nutzen ausgerechnet durch ihren Schaden garantiert sein? Absurd. Oder anders gesprochen, wenn der versprochene Nutzen, der im Gemeinnutz vorhanden sein soll, die Opfer ausgleichen würde, dann bräuchte man die Opfer doch gar nicht. Wozu denn dann bitteschön die Opfer? Die Parole verkündet also nichts anderes als einen Widerspruch. Zusammengefasst, durch euren Schaden sollt ihr euren Nutzen haben, eine absurde Konstruktion. Diesen Widerspruch, und der kann unmöglich aufgelöst werden dadurch, dass das Interesse des Gemeinwesens mit dem Interesse aller privaten Bürger zusammenzählt. Da muss ein Gegensatz zwischen ihnen existieren, sonst ist so eine Parole überhaupt nicht denkbar. Übrigens auch der Beleg mit dem versprochenen Nutzen nach dem abverlangten Schaden spricht schwer dafür, dass der Privatnutzen nicht im Gemeinnutzen aufgeht, sondern umgekehrt ein heftiger Gegensatz zwischen beiden besteht. Das kennt man aus der Demokratie. Lohnverzicht bringt Wachstum. Und wenn jetzt die Frage gestellt wird, so jetzt haben wir doch unser Opfer gebracht, jetzt sind wir doch mal dran, dann heißt das, das kann auf keinen Fall sein, was würde doch das Wachstum wieder gefährden. Also Wachstum hat offensichtlich dann einen ganz anderen Zweck als dass er Lohnverzicht und Ähnliches kompensieren soll. Dass Demokraten im Unterschied zu Faschisten immer noch betonen und mit allen möglichen Bebilderungen begründen, dass sich die Opfer letztlich privat für die Leute lohnen würden, etwas, was in dieser Form in der faschistischen Figur nicht vorkommt, verweist auf eine erste, aber schon sehr zentrale Differenz zwischen Demokratie und Faschismus. In der Demokratie gilt nämlich nicht nur die Kritik des Privatmaterialismus im Namen des Gemeinwesens, sondern immer zugleich die glatt umgekehrte Parole. Die kennt jeder in dem Wortlaut, du bist deines Glückes Schmied. Das muss man erstmal festhalten. Das ist die Umkehrung. Also die Aufforderung ans private Interesse, es mit seiner eigenen Anstrengung etwas zu bringen. Es hat sogar bis in Artikel 2 des Grundgesetzes gebracht. Es gilt also in der Demokratie nicht nur die Kritik des Privatmaterialismus im Namen des Gemeinwesens, die der Teil vorher war, sondern umgekehrt auch die Affirmation, die Aufforderung zur Betätigung als Privatmaterialist im Namen des Bürgerinteresses. Du hast es selbst in der Hand, etwas aus dir zu machen. Du musst dich nur ordentlich anstrengen und dich gegen alle anderen Schmiede durchsetzen. Und in der Demokratie ist diese Parole sogar die erste Botschaft, die allererste Botschaft, die dem bürgerlichen Privatsubjekt hierzulande beigebogen wird. Sie steht weit vor der demokratischen Fassung von Gemeinnutz geht vor Eigennutz. Und in dieser Bestätigung, Affirmation des privaten Interesses taucht erstmal das Gemeinwesen auch gar nicht auf. Affirmation, Bestätigung des Privatmaterialismus im Namen des Interesses der Bürger selbst, habe ich gesagt. Es steht also nur das Interesse des Privatsubjekts im Zentrum. Allerdings ist dieser Parole einiges über die Art und Weise zu entnehmen, wie hierzulande im Kapitalismus überhaupt nur Interessen verfolgt werden können. Und darüber will ich ein bisschen was erzählen. Machen wir es mal so. Du bist deines Glückes Schmied. Heißt, er ist seines Glückes Schmied, sie ist ihres Glückes Schmied. Jeder soll also immer nur sein eigenes Glück im Auge haben. So gesehen setzt sich diese erzdemokratische Botschaft und Aufforderung ab von Vorstellungen, wie sie in linken Abteilungen kursieren, nur gemeinsam sind wir stark oder tun wir uns doch zusammen, wenn wir gleiche Bedürfnisse, wenn wir gleiche Interessen haben, gleiche Vorstellungen haben und verfolgen sie arbeitsteilig gemeinsam. Du bist deines Glückes Schmied, ist die Kampfansage an diese Abteilungen von vernünftiger Organisation gleicher Interessen. Du bist deines Glückes Schmied, jeder ist seines Glückes Schmied, gibt stattdessen Auskunft über das Verfahren, gibt Auskunft über das Prinzip, mit dem man im Kapitalismus überhaupt nur seine Interessen verfolgen kann. Dieses Prinzip ist die Konkurrenz. Der Eigennutz, der Privatmaterialismus wird in der Demokratie nicht negiert, sondern erlaubt, bestätigt und auf den Weg der Konkurrenz als dem allein zulässigen Weg seiner Interessenverfolgung verwiesen. Nur so geht's, anders geht's nicht. Aber so darfst du es und sollst du es auch. Und das heißt, wenn jeder auf das Seine scharf ist, für sich sein Glück sucht, in der Konkurrenz, dann heißt das immer zugleich auch, er muss das gegen die anderen tun, gegen die anderen Glückssucher, in Anführungszeichen, sein Interesse durchsetzen. Glück, Erfolg, Eigennutz geht im Kapitalismus also immer nur gegen diejenigen, die dasselbe wollen. Beispiel: Auf dem Arbeitsmarkt konkurrieren die Arbeiter um Arbeitsplätze. Alle wollen nichts anderes als einen Arbeitsplatz haben. Das einigt sie im Interesse. Die Art und Weise, wie sie ihr Interesse verfolgen dürfen, heißt aber, schauen wir mal an, wie viele Leute einen Arbeitsplatz wollen und so viel schaffen wir dann. Sondern macht sich abhängig davon, was ein Arbeitsplatz angeboten ist, und schon werden sie darüber in einen Gegensatz gestellt. Können nur diejenigen überhaupt, wenn überhaupt, einen Arbeitsplatz bekommen oder so viele einen Arbeitsplatz bekommen, wie angeboten wird. Und das Verfahren in der Konkurrenz, das Konkurrenzverfahren ihrer Glückssuche heißt, ich muss mich bei der Präsentation im Personalbüro oder wo auch immer als besser, als tauglicher erweisen als die anderen. Ich muss die anderen versuchen, aus der Konkurrenz rauszuschmeißen. Das geht im Kapitalismus gar nicht anders. Das ist durch das politökonomische Verhältnis, was hier existiert, einfach so eingerichtet. Das ist auf dem Arbeitsmarkt so, das ist im Betrieb so, das ist in der Schule so, das ist ein bisschen verzwickter auch in jedem Kaufakt so. Eine Konkurrenz zwischen Käufer und Verkäufer, da stehen sich nicht gleich interessierte Menschen gegenüber, die sich gegeneinander ihren Zweck streitig machen, sondern da stehen sich Menschen mit gegensätzlichen Interessen gegenüber, die sich im identischen Tausch um ihr Interesse balgen müssen. Auch da heißt es nur, der eine will seine Ware möglichst teuer verkaufen und der andere will für sein Geld möglichst viel Ware haben. Das schließt sich unmittelbar aus und gewinnen können da auf keinen Fall beide. Das heißt, im Kapitalismus ist der Privatmaterialismus, der freigesetzte Privatmaterialismus, erst einmal notwendig so organisiert, dass die Privatsubjekte im Gegensatz zueinander um ihre Interessen zu kämpfen haben. In dieser Botschaft, du bist deines Glückes Schmied, die hierzulande durchaus nicht durchgängig kritisiert, sondern in allen Varianten beherzigt wird, stecken deswegen auch noch drei Irrtümer, Lügen, Fehler, nennt es wie ihr wollt. Erstens, auf die sollte man nicht reinfallen. Erstens ist es nicht so, wie die Parole vom Glück, das man als Resultat seiner Anstrengung selbst in der Hand hätte, weil der individuelle Erfolg gar nicht an der eigenen Anstrengung hängt. Da können sich alle auf dem Arbeitsmarkt, alle Lohnarbeiter auf dem Arbeitsmarkt noch so sehr anstrengen, noch so sehr die Bewerbungsunterlagen fälschen oder sonst was machen. An ihrer Anstrengung hängt es nicht, ob sie einen Arbeitsplatz kriegen, sondern das ist der Konkurrenz als das Interesse der Anbieter von Arbeit allemal vorausgesetzt. Das heißt, alle müssen sich in der Konkurrenz gegen ihresgleichen anstrengen. Ein anderes Mittel zur Interessenverfolgung ist im Kapitalismus nicht zugelassen, aber dieses Mittel ist genau genommen gar nicht ihr Mittel, weil die Frage, ob es zielführend ist, hängt gar nicht von ihnen ab, sondern ist der Konkurrenz allemal vorausgesetzt. Die zweite Lüge, Glück. Was stellt man sich immer unter Glück vor? Diese Parole, angewandt auf die hiesigen Verhältnisse, lässt aber keinen Zweifel daran, was eigentlich der Inhalt von Glück ist. Dann ist Glück nicht wenig Arbeit und ein schönes, erfülltes Leben mit Gleichgesinnten oder ähnliches. Glück geht hierzulande, ja, was auch sonst, immer nur kapitalistisch. Das heißt, der Inhalt des Interesses und die Erfolgsbedingungen bei der Glückssuche sind in diesem Verfahren, mit diesem Verfahren, den Glückssuchern allemal vorgegeben. Der Inhalt ist vorgegeben. In der ganzen Konkurrenz, in allen Abteilungen der Konkurrenz, geht es um nichts anderes als um Geld verdienen. Das ist überhaupt kein großes Rätsel. Und auch warum das so ist, ist kein großes Rätsel. Es verhält sich nämlich so, dass hierzulande der Mensch ohne Geld überhaupt kein einziges Lebensmittel zum Zwecke seiner Bedürfnisbefriedigung sich aneignen kann. So ist der Inhalt vorgegeben der Konkurrenz. Geld verdienen. Gilt übrigens erstmal für alle, egal welche Mittel sie haben. Und die Erfolgsbedingungen sind vorgegeben. Die Erfolgsbedingungen heißen, ja, je nachdem, was du hast, was du in die Konkurrenz einbringst, was das Deine ist, was dein Eigentum ist, kannst du mit ihm in der Konkurrenz wuchern. Kannst du dich mit diesem Mittel in der Konkurrenz anstrengen. Das heißt, die Menschen laufen im Kapitalismus nicht herum als welche, die ihre Bedürfnisse haben und im Kapitalismus die Möglichkeit finden, sie zu bedienen. Es verhält sich so, dass im Kapitalismus, das ist der brutale Gehalt von Erfolgsbedingungen, des Inhalts der Erfolgsbedingung, alle Privatsubjekte von vornherein definiert sind über ihr Eigentum. Definiert sind über ihr Eigentum. Das, was sie an Eigentum haben, eine Fabrik, ein Haus, ein Aktienbesitz oder eben auch nichts, nur sich selbst als Arbeitsvermögen, das bestimmt den Charakter ihrer Erfolgsbedingung und sagt dann natürlich einiges auch über ihren Erfolg aus. Das heißt, hierzulande sind eben nicht alle in der Verfolgung ihrer anspruchsloseren oder anspruchsvolleren Interessen auf Geschick, auf Wissen, auf organisierte Arbeitsteilung und ähnliche vernünftige Bedingungen der Interessenverfolgung angewiesen, sondern das Mittel, mit dem sie ihre Interessen verfolgen können, definiert sich als Privateigentum. Danach sortieren sich die Menschen und danach sortieren sich die Menschen mit ihren Erfolgsbedingungen. Wie gesagt, selbst diejenigen, die keines haben, die haben sich als Privateigentümer, das ist ja eine Rechtskategorie, so aufzuführen. Die müssen dann eben, das weiß man, sich selbst als ihr einziges Privateigentum behandeln und einsetzen und bei der Glückssuche zusehen, dass sie jemanden finden, der ihr Arbeitsvermögen brauchen kann. Die dritte Lüge in dem Du bist deines Glückes Schmied besteht in Folgendem. In der Rede vom Glück, das man mit seiner Anstrengung selbst in der Hand hat, habe ich gesagt, kommt das Gemeinwesen erstmal, also der Staat, erstmal gar nicht vor. Wenigstens nicht explizit. Aber implizit kommt er vor. Und implizit kommt er gleich falsch vor. Genau ausformuliert heißt nämlich, die Botschaft, die dem bürgerlichen Privatsubjekt mitgeteilt wird, hier, bei uns, in unserem Gemeinwesen, da bist du der Schmied deines Glückes. Hier, bei uns, im freien Westen, ist es dir von Staats wegen erlaubt, ist es vom Staat wie deine Freiheit eingerichtet, dass du dich selbst um dein Glück kümmern darfst. Hier, unter den von mir, dem demokratischen Staat, eingerichteten Verhältnissen, darfst du tatsächlich deine Interessen selbst bestimmen. Und nur hier, unter meiner Aufsicht, unter den von mir existierenden Freiheiten, hast du es mit deiner Leistung selbst in der Hand, ob sie nun aufgehen oder nicht. Das ist natürlich eine Logik, mit der das Gemeinwesen, also der Staat, sich einbringt, die von einem unterstellten Vergleich lebt. Der Vergleich heißt, nur bei uns und alle anderen, die kennt man ja, diese Staaten, die Unrechtsstaaten sind und menschenverachtende Systeme haben, da darfst du das alles nicht. Das jedoch, diese groß propagierte Erlaubnis, diese großzügig proklamierte staatliche Freiheitsgewährung nichts anderes ist als die staatliche Regelung des gerade erklärten Sachzwangs der kapitalistischen Verhältnisse. Es bleibt keinem was anderes übrig, als sich als Privateigentümer in der Konkurrenz zu bewähren. Das ist genau der Inhalt dessen, was der Staat sich als die große Freiheit, die er seinen Bürgern erlaubt, auf die Fahne schreibt. Genau dieses Verhältnis. Privatsubjekte dürfen mit ihrem Eigentum ihre Interessen verfolgen. Das ist in der Tat hierzulande nicht etwa Ideologie, blöde Vorstellung, Schnack des Staates, sondern das ist hierzulande die verfassungsmäßig garantierte Freiheit, um die, um deren Anwendung niemand herumkommt. Ich kann es auch mal so sagen, von morgens bis abends sind die Bürger in diesem demokratischen Gemeinwesen mit nichts anderem befasst, als mit freien Entscheidungen, wie sie jetzt nun unter den gegebenen Bedingungen den bestimmten Inhalt ihres Interesses verfolgen sollen. Niemand schreibt es ihnen vor, kein Polizist holt sie morgens zu Hause ab und führt sie in die Fabrik, da gehen sie ganz von alleine hin. Also, Kurzfassung, die Kritik an der Freiheit heißt nicht, die gibt es nicht. Doch, die gibt es und die ist hierzulande als Unterwerfung unter den kapitalistischen Sachzwang staatlich eingerichtet. Die Kritik an der Freiheit, die man üben muss, heißt, dass dies ein Segen für die Bürger ist. Das ist ein Schwindel. Aber die Freiheit gibt es. So organisiert der Staat die Unterwerfung der Bürger unter die hiesigen Verhältnisse als Verfolgung ihrer Freiheit. Allerdings reicht es dem demokratischen Staat nicht, es bei dieser Parole Affirmation des Privatinteresses im Namen des Bürgerinteresses zu belassen. Ich habe ja gesagt, auch die zweite, Gemeinnutz kommt vor Eigennutz, spielt bei ihm eine Rolle. Das erklärt sich über folgenden Gedanken. Der bürgerliche Staat knüpft nämlich an diese eben am Schluss genannte Schwindelseite der Freiheit. Freiheit ist für euch toll an und setzt folgendermaßen fort und bringt so die demokratische Variante von Gemeinnutz geht auch vor Eigennutz ins Spiel. Er sagt nämlich, ich personalisiere das ein bisschen, wenn ihr euren von mir erlaubten Privatinteressen nachgeht, dann bedenkt bitte immer, dass ich, der Staat, es euch erlaubt habe. Dass ich es bin, der die Existenzgrundlage für jedes eurer Interesse bin und gelegt habe. Deswegen stehen natürlich Staatsinteressen immer über privaten Interessen. Und genau deswegen ist es natürlich gerechtfertigt, dass ich auch von euch, den privaten Bürgern, Opfer verlange, materielle Opfer verlange, weil ich muss ja diese Existenzgrundlage für euch schaffen. Anders gesagt, er legt großen Wert darauf, dass es niemand in der Verfolgung seiner Interessen übertreibt. Betrug kann er gar nicht leiden, Kartellbildung kann er auch nicht leiden. Niemand darf den Staat um seine Steuern betrügen. Da hat er immer den Standpunkt des Gemeinnutzes gegenüber dem Privatnutzen sofort rechtswirksam anzuwenden. Jeder hat Steuern zu zahlen, jeder hat sich an die Regeln zu halten, nur so geht es und das verlange ich von euch bis hin zu materiellen Eingriffen der einen oder anderen Art. Das ist also der Stellenwert, den jene Parole, die, mit der ich begonnen habe, in der sich Demokratie und Faschismus durchaus ähneln. Das ist der Stellenwert, den die Kritik des Privatmaterialismus im demokratisch regierten Kapitalismus innehat. Erst wird der Privatmaterialismus in der Demokratie per Freiheitssachzwang, sage ich mal, ordentlich angestachelt. Jeder soll sich um sein Glück kümmern. Das wird natürlich für nationale Ziele, Wachstum und so weiter instrumentalisiert, weswegen dann im zweiten Schritt der Staat sagt, so haben wir aber natürlich nicht gewettet. Das ist schon mal klar, der Privatmaterialismus hat seine Dienste am Gemeinwesen zugleich auch immer zu leisten. Wenn ihr diesen Freiheitsstall, in dem ihr die Schmiede eures Glückes seid, wollt, dann sind dafür klar, dann ist dafür natürlich klar, dass ihr bestimmte Beschränkungen und Opfer bringen müsst. Wer an diesem Schwindel festhält als Bürger, wer, ich nenne das mal, diesen Gemeinwesen-Idealismus meint, diesen Gedanken, des Gemeinwesen ist letztlich eine hervorragende Bedingung für die Verfolgung meines Interesses, festhält, der wird gerade, was die Mehrzahl derjenigen, die kein geldwertes Eigentum haben, betrifft, regelmäßig enttäuscht und wird darüber kritisch. Wie die Mehrzahl der hiesigen Bürger wird er kritisch. Und das darf er auch hier kritisch werden. Kritik am Staat im Namen des nicht aufgegangenen, des nicht erfüllten Privatmaterialismus, diese Umkehrung der Kritik des Privatmaterialismus im Namen des Gemeinwesens ist der dritte Schritt, mit dem der demokratische Staat die Politisierung seines Bürgers komplettiert. Der erste war, du darfst, du bist deines Glückes Schmied, mit all den verlogenen Verheißungen, die darunter zu subsumieren sind. Zweiter Schritt, dann ist es aber klar, und das ist die Kritik des privaten Materialismus im Namen des Gemeinwesens, hast du auch für mich, der ich diese Sache dir erlaube, Opfer zu bringen? Und jetzt kommt der dritte Schritt, und der ist richtig so, dass das letzte Schmiermittel in der Demokratie oder das erste Schmiermittel in der Demokratie. Und jetzt erlaubt dasselbe Gemeinwesen glatt den in der Verfolgung ihres Privatinteresses enttäuschten Bürgern die Kritik an ihm. Ihr dürft kritisieren, ihr dürft euch beschweren. Dafür habe ich extra die Meinungsfreiheit eingerichtet, dafür habe ich extra das Demonstrationsrecht eingerichtet und noch einiges mehr. Allerdings ist diese Kritik natürlich nur in einer Weise erwünscht, wie sie sich in diesen Dreischritt der bürgerlichen Politisierung einbauen lässt. In der Kritik des Bürgers am Gemeinwesen sollten Sie natürlich an der Vorstellung, das Gemeinwesen, der Staat, ist letztlich eine hervorragende Bedingung für mich, unbedingt festhalten. Und wer in seiner Kritik daran festhält, der drückt seine Enttäuschung über den nicht aufgegangenen Materialismus so aus, dass er sagt, eigentlich ist ja die Politik für mich da, aber die Brüder da oben machen was falsch. Oder es sind die falschen Brüder dort oben. Die versauen glatt den Zweck, den ich meine, dass der Staat ihnen erfüllen sollte. So, in dieser idealistischen Form der Staatskritik ist die Kritik der dritte Schritt. Der enttäuschte Privatmaterialismus darf die hiesigen Verhältnisse kritisieren, erlaubt. Denn so wird das Prinzip dieser Gesellschaft, weder das politische noch das ökonomische, jemals kritisiert, sondern das Prinzip wird gegen seine Amtsinhaber in Schutz genommen. Den Amtsinhabern werden persönliche Verfehlungen vorgeworfen. Das heißt aber immer, an der Art und Weise, wie das System hier funktioniert, geht diese Kritik nicht.